Willkommen zu einer weiteren Folge des philosophischen Frühschoppen, dem viralen Podcast. Heute widmen wir uns dem sehr allgemeinen Thema Agilität im Softwareentwicklungsprozess. Wir passieren auf unserer Tour die verschiedenen Stationen von der Entwicklung der klassischen Methoden hin zu den agilen Paradigmen. Dabei stellen wir uns die Frage, welche Probleme eigentlich gelöst werden sollen und werfen einen Blick hin zur aktuellen Situation. Viele Entwicklungsteams folgen Methoden, ohne deren tatsächliche Motivation zu verstehen, und das, obwohl die Industrie das agile Konzept mittlerweile als etabliert ansieht. Was man dann aber allzu oft in der Praxis zu sehen bekommt, ist kaum in Worte zu fassen. Im besten Fall trifft man sich täglich in einer netten Runde und rattert seinen kleinen Text herunter, den man sich auf dem Weg ins Büro überlegt hat. Das muss natürlich sehr geschäftig klingen, damit niemand auf die Idee kommt, man hätte zu wenig zu tun. Durch wichtiges Umdekorieren kleiner bunter Kärtchen auf einer übergroßen und omnipräsenten Tafel wird die ganze Inszenierung abgerundet. Wir machen, weil wir es können, scheint oft das Motto zu sein. Nicht selten fehlt die Verbindung zwischen klassischen und agilen Methoden, um ein tatsächliches Verständnis der Softwareentwicklung zu erzeugen. Das, was man in der kommerziellen Softwareentwicklung tut, folgt keinem Selbstzweck, sondern soll den Erfolg begonnener Projekte sicherstellen. Der Softwareentwicklungsprozess unterteilt sich im Groben in vier Phasen, die in einer festgelegten Reihenfolge durchlaufen werden: Planung, Umsetzung, Testen und Betrieb. Alle Modelle der Softwareentwicklung beschreiben diese vier Phasen mehr oder minder stark ausgeprägt, beziehungsweise in einer detaillierteren Untergliederung. Gehen wir kurz einen Schritt zurück und starten unseren Exkurs in einer sehr allgemeinen Überlegung, nämlich was der Softwareentwicklungsprozess in unserem Sinne eigentlich bedeuten soll. Stark vereinfacht lässt sich sagen, dass der Softwareentwicklungsprozess alle in einem Projekt notwendigen Arbeitsschritte umfasst, die als Resultat ein benutzbares Softwareprogramm hervorbringen. Je größer ein solches Projekt ist, umso mehr Menschen sind daran beteiligt. Neben den Entwicklern und Auftraggebern gibt es aber noch viele andere Personengruppen, die an einem solchen Unterfangen mit engagiert sind. Es ist leicht vorstellbar, dass bei so vielen involvierten Personen einiges schiefgehen kann. Dem versucht man mit einer Kombination zweier Strategien entgegenzutreten. Ein hoher Grad an Automatisierung der Arbeiten soll Fehler vermeiden. Diesen Punkt werden wir aber in den weiteren Betrachtungen nicht vertiefen, sondern wenden uns direkt der zweiten Strategie zu, der Planung. Die Planung von Softwareprojekten wird durch klassische Entwicklungsmethoden wie Wasserfall, Spiral und VT-Modell beschrieben. Den klassischen Methoden stehen die agilen Methoden wie Scrum, Kanban und PRINCE2 gegenüber. Alle diese Modelle stehen in Konkurrenz zueinander, da sie unterschiedliche Ansätze verfolgen. Seit einiger Zeit finden sich aber auch Mischformen der agilen Methoden. Interessant ist die Tatsache, dass für Softwareprojekte in Deutschland im Umfeld der Behörden das VT-Modell für Unternehmen bindend ist. In England wiederum wird von öffentlichen Institutionen PRINCE 2 als Vorgehensmodell vorgeschrieben. Da aber keine Suppe so heiß gegessen wird, wie sie serviert wurde, und Papier bekanntlich auch geduldig ist, ist das, was dann tatsächlich zur Anwendung im Projekt kommt, eine gänzlich andere Sache. Das Wasserfallmodell ist der erste Versuch, den Softwareentwicklungsprozess zu beschreiben, und wurde 1970 von Dr. Winston W. Royce in einem Aufsatz vorgestellt. Der Name suggeriert bereits, wie die einzelnen Phasen mittels eines kaskadierten Wasserfalls durchlaufen werden. Es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass eine Phase erst abgeschlossen sein muss, bevor die nächste Phase des Entwicklungsprozesses initiiert werden kann. Erst wenn alle Stationen vollständig durchlaufen wurden, kann ein neuer Zyklus beginnen. Das Spiralmodell hat einen stärkeren Fokus auf kürzere Iterationszeiten und bricht ein System in kleinere Fragmente herunter, die in eigenen Zyklen umgesetzt werden. Gegenüber dem Wasserfallmodell konnten so die Projektrisiken minimiert werden. Auch die Bezeichnung des Spiralmodells ist bildlich zu verstehen. Die einzelnen Iterationen werden wie in einer Spirale immer schneller durchlaufen, bis schließlich das Ziel erreicht ist. Das VT-Modell stellt dem Entwicklungszyklus einen Testzyklus gegenüber, die wie in einem V zusammenlaufen. Das Testen ist ein zentraler Bestandteil des Konzeptes und soll gewährleisten, dass das entwickelte Produkt auch mit den vorgegebenen Spezifikationen übereinstimmt. Um die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methodiken besser beurteilen zu können, müssen wir die Probleme, die in IT-Projekten aufkommen, besser kennenlernen. Das klassische Szenario, welches seit den 1970er Jahren regelmäßig in Erscheinung tritt, ist, dass der Auftraggeber seine Vorstellungen nicht konkret formulieren kann. Daraus ergibt sich, dass der Entwickler die Anforderung nicht richtig versteht und korrekt nach den Vorstellungen des Auftraggebers umsetzen kann. Das Ganze wird dadurch erschwert, dass der Auftraggeber und der tatsächliche Anwender des fertigen Programmes meist nicht dieselbe Person sind. Auch die Leute, welche die Anforderungen so aufschreiben, dass daraus ein Softwareprogramm entstehen kann, ist nicht die gleiche Person, die schlussendlich die Arbeit ausführen und programmiert. Jeder, der schon einmal Stille Post gespielt hat, hat eine gute Vorstellung, wie unmöglich es ist, die originale Nachricht korrekt bis zum letzten Empfänger durchzustellen. Und in diesem Spiel ist die Nachricht klar formuliert, nicht wie im richtigen Leben, wo man erst einmal ergründen muss, was der tatsächliche Bedarf des Gegenübers ist. Das ist auch noch ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich die Frage, ob der Auftraggeber tatsächlich das benötigt, was er haben möchte, oder ob nicht eine kleinere Lösung besser wäre. Schließlich geht es hier ums Geld. Die große Luxuslimousine hat einen anderen Preis als ein Kompaktwagen, der letztendlich auch nur von A nach B fährt. Der kleine Unterschied ist das Wie man von A nach B kommt. Bequem, schnell oder einfach nur ankommen. Kann und will man sich eine Luxusreise gönnen? Diesen Punkt muss man bei jedem Projekt zu Beginn ausführlich klären. Schnell wird aus diesen Betrachtungswinkeln klar, wieso so viele IT-Projekte trotz neuer und besserer Technologien und Paradigmen scheitern. Wenn ich von Scheitern spreche, meine ich keineswegs einstampfen und wegwerfen. Ein kommerzielles Projekt gilt als gescheitert, wenn der Fertigstellungszeitraum erheblich überschritten wird und die vorausgesagten Kosten übersteigen den veranschlagten Gesamtbetrag massiv. Üblicherweise ist das eine die Folge des anderen, so dass beide Kriterien oft gemeinsam auftreten. In meiner Erfahrung habe ich sehr oft festgestellt, dass in den meisten Fällen einfach schlechtes Management ein gravierender Grund für die Schieflagen in IT-Projekten ist. Immer treu nach dem Grundsatz Management by Helicopter. Ankommen, Staub aufwirbeln und im Getöse verschwinden. Wenn dann alles hübsch an die Wand gefahren wurde, schiebt man die Schuld auf die unfähigen und vor allem faulen Programmierer. Die können sich gegenüber der Schuldzuweisung oft nicht wehren, weil sie in den oberen Management-Etagen kein Gehör finden. Kaum ein Manager hat das technische Grundwissen, um die tatsächlichen Prozesse der Softwareentwicklung richtig zu verstehen. Ein sehr bitterer Beigeschmack ist auch, dass die Verantwortlichen gar keinen Bedarf darin sehen, diese Wissenslücken zu schließen. Das gipfelt oft in Arbeitsanweisungen für Entwickler, die fern jeglicher Realität sind. Ein Lied, das ich regelmäßig vorgetragen bekomme, ist die Vorstellung der Projektleitung, man müsse eine hohe Qualität zu jedem Zeitpunkt im Projekt haben und diese Qualität auch vorzeigen können. Dazu kommt noch die Meinung vieler Manager, dass Entwickler ständig kontrolliert werden müssen, weil sie sonst einen schlechten Job abliefern. Was grundsätzlich nie hinterfragt wird, ist, ob die entworfene Architektur eines Systems überhaupt zielführend ist. Lieber konzentriert man sich darauf, in der Benutzung von Werkzeugen, die Programmierer für andere Programmierer entwickelt haben, Vorschriften zu erlassen, als ob ein Entwickler nicht bis 3 zählen könnte. Sauer aufstoßen tut mir das regelmäßig, weil die Personen, welche die Entscheidungen treffen, noch nie eine einzige Zeile Code in ihrem Leben geschrieben haben. Die Unkenntnis der Verantwortlichen führt dann zu komplexen und in aller Regel sehr zeitaufwendigen Prozessen, die kaum umsetzbar sind. Wenn bereits in der Initiierungsphase eines Projektes eine solche Grundhaltung herrscht, ist das kein gutes Vorzeichen für eine respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit aller Beteiligten. Welche Möglichkeiten gibt es nun, die vorherrschende Situation zu korrigieren? Genau. Die Kommunikation muss maßgeblich verbessert werden. Hier kommen die agilen Methoden ins Spiel. Im Generellen versucht man den Zeitraum, der zwischen dem Aufschreiben der Anforderungen und dem Präsentieren der Funktionalität beim Kunden so stark als möglich einzukürzen. 2 bis 4 Wochen ist der üblich angestrebte Zeitraum. Was oft allerdings nicht erwähnt wird, ist, dass in diesem Zeitraum das Formulieren der Anforderungen und die Zuordnung zu einem konkreten Release nicht mit einbezogen wurde. Die 2 bis 4 Wochen decken vor allem 2 Wochen Implementierungsphase, 1 Woche Testphase und eine Vorstellung beim Kunden ab. So kann es passieren, dass von der ersten Formulierung eines Anwenderwunsches bis zur ersten Vorstellung mehrere Monate vergehen, je nachdem, wie hoch die Anforderung für das Projekt priorisiert wurde. Spätestens hier wird jedem klar, dass man nach einem Jahr nicht mehr ganz so gut erinnert, was man beim Aufschreiben einer Anforderung ursprünglich im Sinne hatte. Deswegen sind die kurzen Zeiträume von der Idee zur Präsentation von enormer Wichtigkeit. Hier kommen wir auch schon zu einem beliebten Missverständnis. Agile Methoden beschleunigen nicht zwangsläufig den Entwicklungsprozess, um mehr Funktionalität im gleichen Zeitraum umsetzen zu können. Die möglichst kurzen Intervalle, in denen dem Auftraggeber und Endanwender der aktuelle Entwicklungsstand präsentiert wird, hilft ausschließlich dabei, frühzeitig festzustellen, ob die umgesetzten Anforderungen den Vorstellungen entsprechen. Dadurch lassen sich schneller mögliche Fehlentwicklungen erkennen, die durch rechtzeitig eingeleitete Gegenmaßnahmen schnell und kostengünstig behoben werden können. Was passiert eigentlich in einem Entwicklungsprozess, wenn die Zeit knapp wird? Ja, genau. Man schickt mehr Leute in die Schlacht. Hierzu gibt es eine Überfülle an Büchern und Artikeln, die ganze Bibliotheken füllen. Schon Tom DeMarco erklärte in seinem Buch Peopleware aus dem Jahre 1999, wie kontraproduktiv eine Aufstockung des Entwicklungsteams bei einem Zeitverzug ist. Eine schlechte Planung kann nicht mit mehr Menschen in der Umsetzung korrigiert werden. Die Menge an gebackenen Brötchen lässt sich nicht durch mehr Bäcker steigern, wenn man immer noch dieselbe Menge an Teig verwendet. Werfen wir einmal einen Blick auf das Agile Manifest, das Anfang der 2000er verfasst wurde und von Größen aus der Softwareentwicklung wie Kent Beck, Martin Fowler und Robert C. Martin neben vielen anderen mit unterzeichnet wurde. Weil kaum ein Entwickler, mit dem ich bisher zu tun hatte, wirklich den Inhalt des Agilen Manifestes kennt, gebe ich hier einmal den offiziell veröffentlichten Grundsatz wieder. Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt. Individuen und Interaktionen gelten mehr als Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software bedeutet mehr als umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden zählt mehr als Vertragsverhandlungen. Reagieren auf Veränderungen gilt mehr als das Befolgen eines Plans. Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir Werte auf der linken Seite höher ein. Diesem Grundsatz folgen die 12 Prinzipien, welche ich hier nicht im Detail wiedergebe. Dazu verweise ich auf die Webseite agilemanifesto.org. Das für mich wichtigste Prinzip lautet Einfachheit. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Heutzutage spricht man vom KISS-Prinzip, das nichts anderes bedeutet als Keep it simple, stupid. Aus persönlicher Erfahrung finde ich nahezu allen Entwicklungsprojekten zu komplizierte Entwürfe, die schwer zu verstehen sind und ein hohes Fehlerrisiko mit sich bringen. Darauf hatte ich ja bereits hingewiesen. Woran kann man verkomplizierte Designs erkennen? Ein guter Indikator ist die Menge der Lines of Codes, welche der Menge der umgesetzten Funktionen gegenübergestellt werden. Besonders in Langzeitprojekten ist der Umfang der Codebasis kaum in einer vernünftigen Relation zum Funktionsumfang. Keine Bange, ich komme hier nicht mit einer neuen Metrik, sondern appelliere da an den gesunden Menschenverstand. Wie können wir aber nun den Vorteil aus dem agilen Vorgehen erzielen, der so oft propagiert wird? Ich verrate da kein Geheimnis, wenn ich sage, dass alle Beteiligten die agile Idee verinnerlicht haben müssen und diese auch anwenden wollen. Ein sehr wichtiger Aspekt in diesem Kontext ist für mich, dass auch das Management seine Hausaufgaben erledigt und sich bemüht, technische Zusammenhänge besser zu verstehen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Denn aus Erfahrung habe ich gelernt, dass Softwareentwicklung kein demokratischer Prozess ist, sondern von oben nach unten delegiert wird. Die wenigen Ausnahmen, die es gibt, fallen wegen ihrer Seltenheit leider nicht ins Gewicht. Aus Sicht eines Entwicklers kann man die eigene Arbeit durch testgetriebenes Vorgehen dramatisch verbessern. Um diesen Punkt umzusetzen, benötigt man keine Erlaubnis der Projektleitung, sondern entwickelt diese persönliche Fähigkeit durch tägliche Anwendung. Es geht dabei auch nicht darum, dem gesamten Projekt eine hohe Testabdeckung zu verschaffen. Einzig der selbst implementierte Code sollte den eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden. Übrigens ist das testgetriebene Entwickeln ein wichtiger Bestandteil des Extreme Programming, das ebenfalls zu den agilen Methoden gehört. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn dieser Schritt erfolgreich umgesetzt ist, sich das Verständnis über den eigenen geschriebenen Code drastisch verbessert. Das lässt uns auch bei den täglichen Status-Meetings besser auf den Punkt bringen. Woran wird gerade gearbeitet? Welche Probleme wurden gelöst? Und an welcher Stelle wird möglicherweise Hilfe benötigt? Wenn man tagelang in den täglichen Informationstreffen Dinge zu hören bekommt, wie »Hallo, ich bin Hans und arbeite an der Suche«, ist das ganz nett, aber nicht wirklich brauchbar. Anders hört sich das Folgende an. Hallo an alle neu hinzugekommenen, ich bin Martin und habe gestern, wie besprochen, für die Suche die Bibliothek XY in der Version 3 eingebunden und erstelle das Wrapper-Interface, um den Index zu erzeugen. Sobald das erledigt ist, beginne ich mit der Implementierung. Damit ich zügig vorankomme, benötige ich von Frank noch ein aktuelles Update der Content-Tabelle. Mit solchen kurzen Informationen lässt sich die Dauer der Zusammenkunft optimal auf das absolut Notwendige reduzieren und alle Beteiligten sind bestens informiert. Ein Moderator oder Neusprech, auch Scrum Master genannt, achtet darauf, dass keine Diskussionen entstehen. Denn Frank signalisiert lediglich, dass er den Auftrag mit dem Update der Tabelle verstanden hat und sich bei Fragen direkt nach dem Meeting mit Martin in Verbindung setzt, um alle Einzelheiten zu klären. Laufen nach diesem Schema in euren Unternehmen sogenannte Dailies ab? Wenn ja, ist der agile Gedanke bereits gut verwurzelt. Alle anderen, bei denen das nicht zutrifft, haben nun eine gute Idee, wie aus der täglichen Pflicht eine Kür gemacht werden kann. Eine andere Fragestellung in Softwareprojekten ist, wie kann man den Projektfortschritt am besten für alle Beteiligten visualisieren? Hier hilft uns eine Technik aus Kanban weiter, die dafür gedacht ist, Fertigungsprozesse zu optimieren. Kleine bunte Kästchen, auf denen die zu erledigen Aufgaben stehen, sind eine gute Lösung. Diese verschiebt man auf einer gut sichtbar aufgestellten Tafel in Kategorien wie Planung, Implementierung, Test und Abnahme. Das soll sicherstellen, dass keine Aufgabe unerledigt bleibt und übersehen wird. Die Farbe der Karten kann unterschiedliche Bedeutung haben. So lassen sich Aufgaben für eine Komponente farblich zusammenfassen, aber auch Umsetzungsprioritäten werden so markiert. Die tatsächliche Bedeutung des Farbspiels wird letztendlich durch die Projektbedürfnisse festgelegt. Damit so ein Dashboard, wie man auch zu der Übersicht sagt, funktioniert, ist es wichtig, die entsprechenden Aufgaben möglichst kompakt aufzuteilen. Denn nichts ist so sinnfrei wie den Begriff einer ganzen Komponente, zum Beispiel Suche, auf so eine Karte zu schreiben und dann Wochen und Monate zu warten, bis diese in die nächste Kategorie verschoben werden kann. Hier gilt es bei der Planung bereits, solche Komponenten zu identifizieren und diese in möglichst atomare Teilaufgaben zu zerlegen. Solche Aufgaben werden meist als Task bezeichnet, aber auch Begriffe wie Use Case oder User Story sind nicht selten. Wenn wir gerade dabei sind, mehrere User Stories sind in einer Epic zusammengefasst. Aber was heißt das im Konkreten? Bei einem Use Case handelt es sich um einen speziellen Diagrammtyp aus der UML, mit dem Interaktionen von Personen oder Entitäten mit dem System oder einer Komponente grafisch dargestellt werden. Meist besteht ein Use Case aber auch aus verschiedenen Schritten, die dann in einem eigenen Service programmiert werden. Den Use Case Benutzerregistrierung kann man sozusagen in die Teilschritte Datenregistrierung, Validierung und Freischaltung unterteilen. Nach der Eingabe eines Benutzernamens und Passwort wird überprüft, ob die Eingabe zulässig ist, dann verschickt das System eine E-Mail, um die korrekte Angabe der Mailadresse zu validieren. Mit einem Klick auf den Link in der versendeten E-Mail wird das Nutzerkonto dann freigeschaltet. Die gerade beschriebene User Story enthält also drei Punkte, die als Aufgabe umgesetzt werden müssen. Wenn wir nun berücksichtigen, dass eine Komponente Benutzerverwaltung nicht nur eine Registrierung erhält, sondern auch Login, Logout und Kontodeaktivierung hinzukommen, die ebenfalls als User Stories beschrieben werden, nähern wir uns der Vorstellung, was eine Epic ausmacht. Wie geht man nun mit Änderungen um? Wenn beispielsweise die gerade beschriebene Registrierung fertiggestellt wurde und der Auftraggeber feststellt, dass es sehr wünschenswert ist, bei der Registrierung die Passwortsicherheit zu erhöhen, indem Passwortregeln hinterlegt werden können, um unsichere Passwörter wie 1234 oder Gott zu verhindern, wird das als neue Anforderung in einer User Story ausformuliert, die ein Architekt in eine für den Entwickler technische Form überträgt. Schwieriger verhält es sich bei Änderungen, in denen festgestellt wird, dass die ursprüngliche User Story die Erwartungen der Anwender an das System nicht erfüllt, weil der Fachprozess nicht korrekt formuliert wurde. Diese Dinge kommen leider vor, denn wir alle sind auch nur Menschen und naturgemäß unterlaufen uns hin und wieder Fehler. Das ist insofern nicht sehr dramatisch, denn durch die kurzen Entwicklungszeiten wird der Irrtum schnell erkannt und kann behoben werden, bevor sich das Problem potenziert, weil die umgesetzte Funktionalität eine Basis für andere Funktionen darstellt, die dann ebenfalls angepasst werden müssten. Die besprochenen Maßnahmen enthalten noch einen impliziten Punkt, der für eine erfolgreiche Projektdurchführung sehr wichtig ist. Sämtliche agilen Vorgehen fördern eine hohe Transparenz. Die Idee, dass Entwickler im dunklen Keller vor sich hin tüfteln, ist ein Mythos, der mit der kommerziellen Softwareentwicklung nichts gemein hat. Erfolgreiche Projekte vermeiden sämtliche Umstände, die dazu führen, dass Teammitglieder sich absondern, Aufgaben erledigen und das Ergebnis einfach über den Zaun werfen, wo dann die Kollegen schauen dürfen, wie sie damit zurechtkommen. Auch wenn nicht alle Entscheidungen demokratisch getroffen werden können, gilt stets das Verständnis als gemeinsames Team, das miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Ein Punkt, der mir persönlich öfter aufstößt, ist die Fragestellung über geeignete Werkzeuge. Ich habe bereits in unzähligen Meetings beigewohnt, in denen die Meinung vorherrschte, dass alle Probleme durch ein super professionelles Tool behoben werden. Hier möchte ich den von mir oft zitierten Ausspruch von Gary Buch anbringen. A fool with a tool is still a fool. Dass gute Werkzeuge die Arbeit unterstützen können, steht außer Frage. Ob ein Projekt nun besser läuft, wenn man im Ticketsystem ein Kanban-Dashboard installiert und auf dem dann Karten mit Wurzhülsen wie Suche hinterlegt sind, ist fraglich. Und bitte beachtet, dass die Kommentarfunktion eines Ticketsystems nicht als Chat missbraucht wird. Hier gehen wichtige Informationen verschollen, denn keiner liest sich das alles durch. Wenn das Ganze dann noch jedes Mal eine Nachricht verschickt, ist schnell ein Mailfilter eingerichtet, der diesen Spam aussortiert. Der Status eines Tickets definiert die Folgeinteraktion. Das Schließen des Status Implementierung und der daraus resultierende neue Status Test benötigt keinen Kommentar. Wie Harry übernehmen Sie? Die Kommentare dienen zur Notiz für wichtige Zusatzinformationen, wie auftretende Probleme, die nicht Teil der Aufgabenbeschreibung sind. Alles Relevante gehört in die Ticketbeschreibung, die man gegebenenfalls anpassen muss, wenn fehlende Informationen hinzugekommen sind. Zu Beginn hatte ich erwähnt, dass es üblich ist, verschiedene Konzepte miteinander zu kombinieren. In meiner kleinen Ausführung habe ich aufgezeigt, wie eine solche Verknüpfung aussehen kann. Wir sehen, dass der Begriff agil sehr vielfältig ist. Aber das höhere Ziel, erfolgreiche Softwareprojekte durchzuführen, ist allen Ausprägungen gemein, obwohl sie unterschiedliche Sichtweisen und Lösungsansätze haben. Mit meinem Verständnis zur Agilität bin ich nicht ganz alleine und hoffe hier den ein oder anderen etwas neugierig auf eine tiefere Beschäftigung mit dem Thema gemacht zu haben. Ich wünsche allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald, wenn es dann wieder heißt, willkommen zum philosophischen Frühschoppen.